Das ist eigentlich ein kurzer Vortrag, habe ich mir gedacht, weil die Antwort auf diese Frage relativ klar ist. Im Detail ist es dann nicht ganz so leicht, wie Sie sehen werden. Aber ich möchte trotzdem, nachdem jetzt so viel über Risiko und was wir nicht alles tun müssen, und Risiko heißt auch immer, wir haben Sorge und wir haben Angst geredet haben, möchte ich gerne einmal mit einer guten Nachricht beginnen. Und das Operieren hat damit was zu tun. Das ist die Entwicklung der Brustkrebssterblichkeit in den letzten 67 Jahren in vielen europäischen Ländern. Und während Österreich da nicht drauf ist, können Sie, weil wir leider nicht so gute Daten haben aufgrund unseres übersteigerten Datenschutzes, ist es so, dass wir da ziemlich genau in der europäischen Ding eben mitschwimmen. Wir haben wesentliche Erfolge erzielt. Während die Häufigkeit des Mammakarzinoms gestiegen ist, eine von 8 Frauen in Österreich kriegt das im Laufe ihres Lebens, sind die Ergebnisse dramatisch besser geworden. Von allen Patientinnen, die ich heuer sehe, das werden etwa 320 sein, werden 90% an etwas anderem sterben als an Brustkrebs. Ja, das ist eine wichtige Botschaft, auch wenn wir auf der einen Seite so viel mit Risiko und was wir da alles tun können reden, müssen wir schon auch sagen, wir sind ziemlich gut geworden in der Behandlung. Welche Operation für wen? Diese Operation für niemanden. Das ist das Ziel. Ich denke, dass wir die Vermeidung der Mastektomie, das ist lange Zeit wohl ein bisschen übersehen worden in einer männlich dominierten Chirurgie oder operative Fächer, dass es sehr wohl, abgesehen vom Gesundwerden, einen wesentlichen Wert gibt, auch des Organehaltes. Und es ist halt nun einmal ein Unterschied, ob man irgendeinen Dippel am Buckel hat und der wird weggeschnitten oder in der Brust. Und alle Männer, die sich das nicht vorstellen können, mögen daran denken, sie hätten einen Knoten in ihren sekundären Geschlechtsmerkmalen und dann wäre es eigentlich relativ einfach draufzukommen, dass das ziemlich wertvoll ist, wenn wir brusterhaltend operieren. Und das würde ich fast als rigoroses Diktum nehmen. Sie werden sehen, dass wir in ganz vielen Bereichen die Chirurgie deeskaliert haben in den letzten 20 Jahren. Das ist ein Originaltier von Monica Morrow, die halt schon ein paar Mal zitiert worden ist, die Grand Dame der Brustchirurgie aus New York, die Gott sei Dank auch regelmäßig bei uns in Wien ist. Und zwar nicht deshalb, weil es so in ist oder so modern oder so fashionable, dass man weniger operiert, sondern weil sich herausgestellt hat, dass schlechte Biologie oder höheres Risiko nicht mit mehr Chirurgie zu behandeln ist. Und daher, da sehen Sie, dass uns das gelingt. Wir sind noch nicht ganz bei der Ausrottung der Mastektomie, aber fast. Wir sind jetzt konstant über 90%. Das kommt aus 2 Dingen, über die ich Ihnen ein bisschen was zeigen werde. Erstens, wir haben die Kontraindikationen zur Brusterhaltung mehr oder weniger auf null reduziert. Zweitens, wir können durch die interdisziplinäre Behandlung Tumore, die eigentlich zu groß sind, zu spät entdeckt worden sind, so schrumpfen in ganz, ganz vielen Fällen, dass Brusterhaltung möglich wird. Und aus diesem Grund sind so viele, ich will nicht sagen altmodisch oder konservativ, wenn wir über das Thema von vor der Pause reden, weil wir haben in der Behandlung des Mammakarzinoms die Mastektomie nahezu ausgerottet und die Brusterhaltung als Standard des chirurgischen Vorgehens definiert. Und jetzt fangen wir an, Mastektomien zu diskutieren bei Frauen, die eigentlich gar nicht erkrankt sind. Das ist ein großes Spannungsfeld, wo auch die Gesellschaft für Senologie zu einigen Fragen, wie wir in der Pause noch heftig weiter diskutiert haben, vielleicht sowas wie einen Korridor des Handelns definieren wird in den nächsten Monaten, was ich eine super Initiative der Präsidentin finde. Also, Brusterhaltung als eiserner Standard erreicht durch strenge Interdisziplinarität, und das ist einerseits zwischen den Diagnostikerinnen und den Chirurginnen, also sprich Radiologie, Pathologie als wesentliche Bausteine in der Indikationsstellung, andererseits aber natürlich therapeutische Interdisziplinarität mit den vielen Säulen medikamentöse Therapie und die beiden lokaltherapeutischen Verfahren Chirurgie und Strahlentherapie. Sie kennen das, ich zeige Ihnen da jetzt nicht 20 Bilder, was man mit neoadjuvanter Therapie machen kann. Wir können heute beim triple-negativen und beim HER2-positiven Mammakarzinom vor der Operation den Tumor auf null schrumpfen, ich sag mal plus minus 50%. Wir können jedenfalls aus nicht oder nicht brusterhaltend operablen Situationen eben Organerhalt ermöglichen in der überwiegenden Mehrzahl aller Betroffenen. Und eigentlich gibt es kaum mehr ein Mammakarzinom, vielleicht inflammatorisches BT4D, es sei, dass man nicht brusterhaltend operieren kann. Das, was uns Schwierigkeiten macht, ist das Nicht-Mammakarzinom, das ausgedehnte DCS zum Beispiel, wo wir keine sinnvolle oder erfolgreiche medikamentöse Interventionsmöglichkeit haben. Ich orientiere mich ein klein wenig an den St. Gallen in Wien-Kongress, der zuletzt 2017 hier war. Wir sind ja halbwegs stolz darauf, dass wir dieses weltbedeutendste Konsensus-Meeting zum Mammakarzinom jetzt tatsächlich von St. Gallen nach Wien bekommen haben. 2019 wird es auch wieder sein und Sie sehen, da sitzen im Austria Center ein paar tausend Leute und viele Dutzend Expertinnen und stimmen dann am letzten Tag in einer Panem et circenses Setup auch über 100 Fragen ab. Und das ist immer ganz lustig, aber am Ende kommt auch sowas wie ein Standard raus, nachdem zum Beispiel in Ländern wie Korea die Bezahlung der Therapien sich einrichtet. Also das hat tatsächlich Bedeutung, was wir hier in Wien tun. Ich möchte aber eine noch provokantere Frage hier auch nicht unerwähnt lassen. Muss man überhaupt alle Patienten mit Mammakarzinom operieren? Und wir versuchen gedanklich sehr wohl in diese Situation zu gehen unter bestimmten Low-Risk-DCS-Situationen, also Präkanzerosen, aber die harmlosesten davon, das Wort harmlos bitte in Anführungszeichen, kann man die nicht auch in Routinesituationen einfach einmal nur beobachten? Das sind super schwierige Studien, derzeit haben zwei begonnen, eine in England, eine in Holland, dauern ungefähr 20 Jahre, weil glücklicherweise die sogenannte Eventrate bei diesen Studien so wahnsinnig gering ist, dass man da wirklich ewig schauen muss. Und es ist ein bisschen zu hinterfragen, das sind Daten, die im New England Journal of Medicine vor kurzem erschienen sind, wo Sie sehen, dass im Prinzip gedanklich folgend dem Beobachten des Prostatakarzinoms des alten Mannes, das hat dort die Mehrheit ab einem gewissen Lebensalter und man stirbt nicht dran, Beobachten von bestimmten Schilddrüsenkarzinomen, an denen man am Ende des Tages nicht stirbt. Und die Frage ist, gibt es nicht auch bestimmte Formen frühestens Brustkrebs oder Brustkrebsvorstufen, bei denen man das machen kann? Derzeit, sage ich mal, ist es unentschieden, deshalb müssen wir leider diese 20 Jahre warten, bis die großen Studien fertig sind. Innerhalb von knapp 4 Jahren bekommt bei Beobachtung dann letztlich doch ein Drittel dieser Patientinnen einen manifesten Brustkrebs. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung in der Patientinnenkommunikation, zu sagen, na, wir machen die Deeskalation der Chirurgie jetzt so weit, dass wir sie gar nicht mehr operieren, weil, hat zwar wer gesagt, das ist ein Krebs, aber ich sehe jetzt, das ist ein bisschen auch harmloser Krebs. Ja? Also das ist nicht ganz einfach in der Patientenkommunikation. Ich will nur, dass Sie sehen auch, in welche Richtung die Innovation hier geht. Und es hat tatsächlich in der Mammakarzinombehandlung und insbesondere auch in der Chirurgie ganz viel Innovation gegeben in den letzten Jahren. Persönlich glaube ich, dass gar nicht diese Fälle die sein werden, die wir nicht operieren, sondern es werden andere, frühere High-Risk-Fälle sein, nämlich zum Beispiel herzvenal überexprimierendes Mammakarzinom, wo nach 2 Zyklen der Tumor weg ist, mit super gutem Ansprechen, wo man dann einmal drüber nachdenken kann, ob man nicht die Operation ersparen. Das gesagt habend, muss man aber sagen, Operation ersparen ist heute auch, muss man auch immer wieder den Patientinnen sagen, eine Mammakarzinom-Operation ist heute sehr viel weniger invasiv grundsätzlich als früher. Sie sind vielleicht 2 Tage im Krankenhaus, die Operation dauert 1 Stunde in erfahrenen Händen, vielleicht 3/4. Und Sie gehen am Abend der Operation wieder herum und empfangen Ihren Besuch. Also es ist nicht so wie zu Zeiten, wo ich gelernt habe, wo man mal 10 Tage stationär war. Das hat sich wesentlich geändert und das ist auch eine wichtige Botschaft für die betroffenen Frauen und Männer. Natürlich, wenn jemand 95 ist, ist vielleicht alles manchmal auch ein bisschen komplizierter. Also, Brusterhaltung als unbedingten Standard und ich habe darüber gesprochen, dass wir die Kontraindikationen sozusagen langsam eliminieren. Habe eine ganze Menge alte Dias, da steht drauf, bei multizentrischem, multifokalen Karzinom ist immer die Mastektomie nötig, das stimmt nicht, da sehen Sie die St. Gallen Abstimmung, also wenn das in einem Quadranten ist, ist es eh klar, da haben wir 97%, man kann Brust erhalten und selbst wenn es über das einen Quadranten hinausgeht, sind wir schon bei 2/3 der internationalen Expertinnen, die sagen, da kann man auch Brust erhalten. Ich habe tatsächlich heuer eine Patientin operiert mit 3 kleinen Knoten in 3 unterschiedlichen Quadranten und ich wüsste keinen Grund, wenn man R0 erreichen kann, warum man diese Patientinnen aus diesem Grund mastektomieren soll. Das trägt natürlich zu diesen hohen Brusterhaltungsraten bei, die man da haben kann. Eine wichtige Frage ist, wie ist das nach der neoadjuvanten Therapie? Neoadjuvante Therapie bekommen heute, wenn es richtig gemacht wird, fast ein Drittel aller Patientinnen, nämlich jene mit HER2-positiven, jene mit triple-negativen Mammakarzinomen und jene mit luminalen Mammakarzinomen, wo der Tumor zu groß ist zum Brusterhalten. An unserem Brustgesundheitszentrum, das ist sehr teammäßig organisiert und gibt ganz flache Hierarchien, aber es gibt einen Befehl, an den sich jeder halten muss von mir. Und der ist keine Mastektomie, ohne dass wir vorher nicht versucht haben, sie zu vermeiden, sozusagen. Und das ist eine ganz wichtige Regel. Und es ist daher besonders wichtig, dass man auch sieht, wie kann man die neoadjuvante Therapie ausnützen. Früher war die Diskussion, naja, wenn der Tumor zuerst 5 cm ist und dann ist er nur mehr 2, muss man dann so operieren, als wäre er noch 5 cm. Das haben wir jahrzehntelang gemacht. Und heute ist klar, ist auch im weltweiten Konsensus klar, nein, wir operieren in den neuen Grenzen. Also wenn der Tumor vorher 10 cm war, nach der Therapie ist er nur mehr einen, dann operieren wir den einen Zentimeter und nicht den 10 cm und wir machen definitiv keine Mastektomie, nur weil der Tumor vorher groß war. Und im Übrigen gelten alle anderen Regeln, was den Margin betrifft und ähnliche Sachen. Brustchirurgie ist heute durchaus komplex geworden. Sie haben ein paar tolle Beispiele schon gesehen aus der risikoreduzierenden Chirurgie. Das gilt natürlich mit gewissen Einschränkungen, nämlich jenen der Notwendigkeit der Nachbestrahlung, jenen der auch ein bisschen eines anderen Planungs- und Zeitverlaufes, weil sie nicht immer ewig Zeit dafür haben. Aber wir haben viele Möglichkeiten, tatsächlich auch ästhetische Therapieziele zu verbinden mit der onkologischen Behandlung. Und das heißt, kurz gesagt, Onkoplastik, da gibt es Reduktionsmastopexie-Techniken, die zu dieser Brusterhaltung beitragen, zu dieser Brusterhaltungsrate. Es gibt die klassische Donut-Mastopexie, ich will sie da nicht mit allzu vielen Bildern quälen, aber es ist die Technik der Spezialistinnen durchaus kompliziert geworden und am Ende erzielen sie ein Ergebnis, wo man gar nicht sieht, wie groß der Aufwand war. Das bedeutet aber auch, so wie in allen Bereichen der Medizin, man muss es schon ziemlich gut können, man soll es oft machen und das bedeutet leider in mancher Hinsicht und Gott sei Dank für die Betroffenen einen Trend zur Zentrumsmedizin. Alle diese Ergebnisse sind natürlich dort, wo das ein paar hundertmal im Jahr gemacht wird und wo nichts anderes gemacht wird, besser erzielbar als irgendwo anders. Das ist eine manchmal nicht populäre Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit. Ein Wort zu den Rändern. Da haben wir ein bisschen eine bizarre Situation, dass wir uns jetzt endgültig darauf geeinigt haben, auch nach Jahrzehnten der Diskussion, dass das Millimeterzählen eigentlich sinnlos ist beim invasiven Karzinom. No ink on tumor ist die Regel, die genügt. Und wenn es 1 Millimeter ist, ist es auch gut. Und wenn es 3 Millimeter sind, sind es auch gut. Die Daten sind hier eindeutig. Wir haben interessanterweise, und das ist möglicherweise ein analytisches Thema, über das man einen eigenen Kongress abhalten könnte, ein bisschen strengere Guidelines beim DCS. Und in Wahrheit gibt es aber, wie ich es hier auch versucht habe darzustellen, ein Spannungsfeld da drinnen. Also wir brauchen aber nicht mehr in jeder räumlichen Dimension 1 Zentimeter Resektionsrand, was, glaube ich, auch einer der Gründe ist, warum wir so oft ästhetisch sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielen können. Ein kleines Wort noch zu einer Spezialtechnik, es richtet sich mehr an die Chirurginnen und Chirurgen, da würde ich sagen Vorsicht. Die Nippelspermmastektomie ist beim Karzinom letztlich mit höheren Rezidivraten vergesellschaftet, das ist nicht ganz eindeutig, da wird auch immer wieder kontrovers diskutiert, aber die Zahlen, die wir da insgesamt haben, sprechen schon dafür. Ich sage nicht, dass man das nicht in der einen oder anderen Situation in Kauf nehmen kann, aber man muss halt wissen, man muss es auch mit den Patientinnen besprechen. Wahrscheinlich den größten Fortschritt hat die Chirurgie des Mammakarzinoms in der Axilla gemacht in den letzten Jahren. Wir sind dorthin gekommen, dass wir, die Axilla-Dissektion ist eigentlich eine Seltenheit geworden und die hat ja schon eine gewisse Morbidität und die Älteren unter Ihnen kennen sicher alle irgendwelche Patienten mit zum Teil stark angeschwollenen Armen, das soll man nicht unterschätzen, ist ein manchmal intraktables Schicksal gewesen, das wahrscheinlich sogar das Karzinom Schicksal bei Weitem überwogen hat im konkreten Lebensalltag mancher Patientinnen. Das gehört Gott sei Dank der Vergangenheit an, das gibt es heute praktisch nicht mehr. Und es ist deshalb so, weil wir nicht mehr 40 Lymphknoten dort herausnehmen in den allermeisten Situationen. Das heißt, der Wächter-Lymphknoten ist ohnehin der Standard und es ist sogar so weit, dass man nicht mehr in jeder Situation, wo der Wächter-Lymphknoten positiv ist, wo also dort Tumorzellen gefunden werden, eine Axilla weitermachen muss. Da gibt es ganz viel Diskussion zu diesem Thema. Im Vorjahr ein 10-Jahres-Update der viel kritisierten ECOSOC Z11-Studie. Ich war einer der kritischsten Kommentatoren dieser Studie. Bin es immer noch, aber man muss auch anerkennen, it's science, not religion. Wenn nach 10 Jahren kein Unterschied ist, dann muss man schon sagen, die Schlussfolgerungen der Autoren sind wahrscheinlich am Ende richtig und man kann bei vielen Patientinnen mit einem positiven Lymphknoten tatsächlich die Dissektion ersparen. Und das gilt sowieso für die Mikrometastasen. Viviana Galimberti hat das in San Antonio erst vor 2 Monaten wieder bestätigt. 10-Jahres-Update, kein Unterschied. Also Mikrometastasen im Sentinel bitte ignorieren in der Primärsituation. Das ist ein bisschen weniger stabil, die Datenlage nach der Mastektomie, aber sie geht auch ein klein wenig in die Richtung, jedenfalls in Kombination mit Radiotherapie. Nur wenn nach der Mastektomie keine Radiotherapie gemacht wird, soll die Axilla dissiziert werden. Und da muss man auch sagen, das ist heute eine ganz andere Axilla-Dissektion, als die wir vor 25 Jahren gemacht haben. Wir nehmen heute halt vielleicht 7 bis 8 Lymphknoten raus, wo vor 20 Jahren sind sie noch geschimpft worden, wenn sie weniger als 12 nach Hause gebracht haben, sozusagen als Chirurg. Nach der neoadjuvanten Therapie ist die Situation mit dem Sentinel ein bisschen komplizierter, weil es schon Unterschiede in der Auffindungsrate gibt. Und letztlich, da gibt es einige Möglichkeiten, man kann vor der Therapie das machen, aber die Mehrheit auch der weltweiten Experten findet immer noch, wenn Sentinel, dann besser nach der neoadjuvanten Chemotherapie, weil man dann auch die Response hier einbeziehen kann. Nach neoadjuvanter Therapie, Sentinel der Vollständigkeit halber, wenn Mikrometastasen sind, kann man wahrscheinlich, Sie sehen, die weltweiten Experten sind da genau Split, also die Hälfte ist dafür, die andere Hälfte ist dagegen. Wenn Makrometastasen immer noch da sind, was ja auch ein Zeichen ist, dass die neoadjuvante Therapie nicht perfekt sozusagen gewirkt hat, dann soll die Axilla dissiziert sein. Was uns nicht hilft in der Chirurgie, das ist ein bisschen enttäuschend, ist die Molekularbiologie der Erkrankung. Ich habe selber lange Zeit auch so gearbeitet, dass wenn eine besonders aggressive Molekular-Hochrisiko-Erkrankung war, haben wir extensiver operiert. Dafür gibt es am Ende keine Daten, muss man leider sagen. Oder vielleicht haben wir noch nicht die richtigen molekularen Prädiktoren gefunden. Das bedeutet, es ist genug Möglichkeit, dass wir noch weiter lernen. Hier sehen Sie mein Arbeitszimmer. Und dafür haben wir in Österreich auch ein Werkzeug und ich kann keinen Vortrag halten, ohne dass es nicht vorkommt. Wir sind ziemlich stolz auf dieses Tier, mit dem ich vor allem in Amerika unsere Studiengruppe vorstelle, weil sonst glauben die, bei uns gibt es Kängurus. Daher kommen die auch alle gerne nach Wien und das tun sie das nächste Mal 2019. Wenn Sie an Brustchirurgie spezifisch interessiert sind, lade ich Sie jetzt schon ein, das ist in 13 Monaten, zum Vienna Breast Surgery Day, wo tatsächlich die besten Brustchirurgen aus der ganzen Welt 1,5 Tage lang im Vorfeld dieses Meetings bei uns alle diese Fragen diskutieren. Und damit danke ich Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.